Wir haben eine Reihe zum Thema Leid. In Marions Predigt zu dem Thema lag am Anfang der Schwerpunkt auf Mose, auf seiner Lebensgeschichte und darauf, dass Gott trotz schwerem Leid und Bösem Gutes in unserem Leben entstehen lässt. Fabians Predigt ist bei mir auch das am eindrücklichsten hängen geblieben, dass Gott nicht einfach funktioniert und dass es ein Trugschluss ist zu meinen, wenn wir gottesfürchtig sind und uns an die Regeln halten, dass dann alles uns in allem gut geht. Ich habe jetzt für die Predigt das Stichwort Leid aushalten bekommen. Ich habe da ein bisschen drauf rumgekaut, weil der Begriff aushalten für mich nicht nur positiv ist. Aushalten, ja, und ich finde es auch nicht nur erstrebenswert, aber im Weiteren kriegt er dann mit, warum. Ertragen, durchstehen, standhalten, so ungefähr wird der Begriff in der Regel definiert. Und um den Begriff aushalten in einem geistlichen Kontext zu sehen, würde ich heute gerne ein bisschen genauer mit euch hinschauen. Schweres ertragen können und durchzustehen, standzuhalten, ist was sehr Wertvolles. Sich nicht unterkriegen lassen, nicht aufgeben, kämpfen, sind gute Eigenschaften. Aushalten bedeutet für mich aber auch halten, umklammern, weiße Fingerknöchel, stark sein, funktionieren, schaffen müssen, so die eigenen Ansprüche schwingen da noch mit rein. Und unter Umständen mündet Aushalten aber auch in Passivität und in eine Opferhaltung. Ertragen, ich muss es halt ertragen, es ist so, ich muss es halt ertragen. Und man kann da auch drin stecken bleiben. Das verbinde ich mit dem Begriff mit Aushalten. Und ich glaube, dass es noch mehr gibt als Aushalten, um durch Leidvolles hindurchzufinden. Ich werde mich in der Predigt, was Johannes' Unfall angeht, auf mein Erleben und mein Verarbeiten beschränken, weil jeder aus unserer Familie so unterschiedlich damit umgeht und auch unterschiedliche Gebetseindrücke tröstlich empfand und weil Gott mit jedem seinen ganz eigenen Weg geht. Als vor knapp 12 Jahren abends die Haustür klingelte und die Polizei vor der Tür stand, gleich zusammen mit der Pfarrerin, habe ich erst gedacht, jetzt hat Johannes was angestellt. Das war so mein erster, weil er so manchmal ein bisschen interessante Ideen hatte. Aber es wurde sehr schnell klar, dass er einen Unfall hatte und lebensbedrohlich verletzt war. Das war für mich wie ein bisschen im Film, wie im Krimi, wenn man sieht, die Polizei kommt und bringt die Nachricht so ein bisschen neben der Kappe. So fühlte sich das an. Wenn sowas Schockierendes geschieht, hat unser Gehirn oft eine erstaunliche Fähigkeit, so eine Art Überlebensmodus. Und noch mit der Polizei im Wohnzimmer ging ich zum Telefon und rief Marion an und erzählte kurz, damit sie und andere schon mal anfangen konnten zu beten. Ich war ziemlich schockiert, ich war wohl auch ziemlich blass. Der Polizist hat gesagt, ich würde jetzt nicht Auto fahren. Und dann ging es aber gleich los und ich begann zu überlegen, wie machen wir das jetzt mit David? Wer kümmert sich um ihn, wenn wir in die Klinik fahren? Und meist reagiert man auf Schockierendes intuitiv und oft ähnlich, wie wir sonst mit Schwierigkeiten umgehen. Und unser Tun ist weitgehend auf Überleben oder auf das, was jetzt wichtig erscheint, ausgerichtet, so eine Art Notfallmodus oder Autopilot oder so. Nur das Allerwichtigste funktioniert irgendwie. Und wenn wir Gott da drin irgendwie einbeziehen können, und sei es nur mit einem Anruf, betet für mich, ist das im Moment das Wichtigste, was getan werden kann. Im Rückblick weiß ich, Gott hat die Situation vorbereitet in mir. Also ich weiß, dass ich viele Jahre bei Ignis eine Ausbildung gemacht habe, wo ich gelernt habe, dass Heulen gut ist, wenn es einem mistig geht und dass mein Innerstes Platz braucht vor Gott, mit Gott in seiner Nähe. Und er hat es ja auch vorbereitet an dem Tag selber. Ich hatte Stunden vorher in mir ungewöhnlich viel in Sprachen gebetet, was ich so in dem Ausmaß auch nicht kannte, bis dahin. Und mir ging die ganze Zeit ein Lied durch den Sinn. Herr, du bist groß, grenzenlos in deiner Liebe. Das hat mich getragen. Dass sowas Schlimmes geschehen würde, ahnte ich nicht. Ich mute euch das jetzt ein bisschen zu, es bleibt nicht immer so schwer. Ein paar Tage später saß ich, als Johannes noch auf Intensivstation war, saß ich in seinem Zimmer zu Hause auf dem Bett und der Raum fühlte sich so leer an ohne ihn. Und im betenden Ringen um sein Leben saß ich da und wollte ihn einfach zurückhaben. Ich wollte ihn lebend, nichts ahnen, was das für uns über viele Jahre bedeuten würde. Ich würde es wieder so machen, aber es war, glaube ich, auch gut, dass man nicht immer alles gleich vorher weiß. Ja, Überlebensmodus. Ich schätze, dass das so ein, zwei Wochen auf jeden Fall in mir so eine Art Überlebensmodus war. Und darin und weit darüber hinaus von euch und von vielen von euch getragen zu werden, umbetet zu werden, bekocht zu werden, ermutigt zu werden, das war eine ganz besondere Erfahrung. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Ein herzliches Füreinander und Freundlichkeit, das haben wir hier erlebt. Und das hilft aus einer ersten Schockstarre auch heraus. Mit der Zeit stellte sich eine neue Routine des Alltags ein. Da war ein zaghaftes Reinfinden in das Neue, in die Fahrten und in Therapien und Kram. Und aber auch das Verarbeiten und tägliche Aufgaben übernehmen. Der war auch mit dabei, aber Johannes meinte ich gerade, der war ein Jahr in Bad Wildungen in der Reha und ich weiß noch, dass ich auf den Autofahrten dorthin, dass die oft sehr tränenreich waren und dass ich da viele Lobpreislieder hörte, die auch aus schweren Situationen entstanden sind und ich erlebte weinen dürfen und getröstet werden. Und dann bin ich ausgestiegen und habe mit Gott so eine Absprache gehabt. Ich lege jetzt die Decke über das, was mir so schwer auf dem Herzen ist und gehe jetzt zu Johannes rein. Auf dem Rückweg hatte ich wieder Zeit und dann habe ich die Decke drüber gelegt und war mit David zusammen. Ja, das war so, wie es weiterging. Gebete um Heilung wurden schrittchenweise erhört und werden immer noch erhört, nicht von einem Tag auf den anderen bei uns. Wir feiern heute noch die kleinen Fortschritte. Wir bekamen viele Bilder und Eindrücke, die uns ermutigten. Das ist ein Aspekt, der in Aushalten nicht drin ist. Das sind Geschenke, die uns gegeben wurden. Und Tun und Stille mit Gott waren so ineinander verwoben. Und es macht auch keinen Sinn, Tun und Stille gegeneinander aufzuwiegen in so einer Situation, sonst auch nicht. Aber wenn das eine aus dem anderen entspringt, dann kann was Neues entstehen, dann kann Leben entstehen oder eine neue Zuversicht wachsen. Und ich glaube fest, dass Gottes Ziel es ist und bleibt, dass Leben entsteht, dass neue Tiefe zu hin wächst, neues Vertrauen wächst. Deutlicher denn je spürten wir da, dass wir gar nichts in der Hand haben. Wir kontrollieren unser Leben nicht. Wir meinen das nur manchmal, weil wir hier so viel Möglichkeiten haben. Umso großartiger und kostbarer ist es darin für mich immer wieder, oder war es auch da, in seinem Frieden anzukommen, zu spüren, dass er da ist, dass er uns und unser Leben hält, so wie es jetzt gerade ausschaut. Ja, auf der Suche nach einer geistlichen Sicht. Wenn es heute um den Begriff Aushalten geht, der für mich eher mit Kampfkraft und Stärke und Durchhalten zusammenhängt, sehe ich auf der geistlichen Seite genauso wertvoll das eigene Schwachsein. Ich kenne den Vers im 2. Korinther, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Auf der geistlichen Seite ist es genauso wertvoll, das Bedürftigsein, das Trostbrauchende, das Haltbrauchende. Und ich glaube, das ist auch so kostbar, weil es mit dem Tröster verbindet und verbinden möchte, weil es eine Einladung beinhaltet. Schwach sein und überfordernd sein wird zum Bindeglied zu Gott hin, das aus einem krampfhaften Aushalten ein getragenes Dranbleiben und ein Ausharren werden kann. Schwach und überfordert sein soll zum Bindeglied werden zu Gott hin, das aus einem krampfhaften Aushalten ein getragenes Dranbleiben und Ausharren werden kann. Ja, wie kann das geschehen? Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht so ganz genau, weil da, ja, ich vermute, dass es die Überforderung war, das geschehen lassen müssen, das abwarten müssen, die Ratlosigkeit, wie es weitergeht, dass es für mich keinen anderen Weg zuließ, als alles auf Gott zu setzen, auf den Unbegreiflichen, den Ewigen, aber auch von dem ich weiß, dass er der Schöpfergott ist, dem ich wichtig bin, dem du wichtig bist. Bei dem Schöpfergott musste ich heute Morgen noch an ein Bild denken, das am Anfang kam, wo Johannes auf dem Wagen in OP gefahren wurde und es war so Nebel drüber und für mich war der Begriff Schöpfer, Schöpfungsnebel wie am Anfang von der Erde, als Gott die Erde schuf, war für mich ein sehr tröstliches Bild, dass Gott Neues schafft. Gebete um Heilung und ein mich reinfinden in dem, was Gott uns da zumutete, durchzog sich durch den Alltag, durch Wochen, durch Monate und forderten mich heraus, auch mich mir selbst zu stellen. Und ich musste auch wieder an Mose denken, wo Gott mit dem Mose redete wie mit einem Freund. Und das ist das, was Gott mit mir möchte und was Gott mit uns möchte. Da hat Lobpreis seinen Platz unter Tränen. Uns geht genauso um Themen, die Mühe machen, wie bei Mose in den Überlebenskämpfen des Volkes Israel in der Wüste. Und für Gott ist es gleich, aus welchem Hintergrund wir heute kommen, wie wir glauben, wie tief das Wissen, was Jesus für uns getan hat, in uns ist, ob Kämpfe in uns toben, ob wir ihn gerade wahrnehmen oder nicht wahrnehmen. Es ist gleich, ob wir uns aus einer Zerbrochenheit heraus mühsam zu ihm hintasten oder ob das Glas halb voll ist, ob das unser Blick ist, ob aus zerrütteten Verhältnissen oder aus einer christlichen Sozialisation raus, aber mit einer Wut im Bauch über das, was Gott uns da gerade zumutet. Und ich möchte hier bewusst Wut und Ärger nicht werten, denn dahinter steckt meist Verzweiflung, Angst oder Folgen der Lebensgeschichte, die kein Urvertrauen entstehen ließen. Und Gott kann damit umgehen. Und egal, woher wir kommen, Dreh- und Angelpunkt scheint immer wieder eine Entscheidung für mich. Die Entscheidung, was ich in meinem Leben kultivieren möchte. Kultiviere ich den Blick auf die Ungerechtigkeit, die mir widerfahren ist, auf meinen Ärger, auf meine Empörung, auf mein Zerbrochensein, dass wie unmöglich die Situation ist, die Gott gerade zulässt. Oder kultiviere ich in der Empörung und in dem Zerrissensein loslassen und mein Hinwenden, mein Schreien zu Gott, zu ihm als ein Gegenüber, ein Du. In seiner Souveränität, so unverständlich und schwer das auch zu akzeptieren ist. Und wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass Kopf und Herz alles Mögliche können, sondern dass ich bin, dass wir sind und dass wir uns entscheiden zu ihm hin, weil das letztendlich die Voraussetzung ist, dass Frieden einkehrt. Das nicht nur aushalten und ich schaffe das, ich muss das schaffen irgendwie, sondern dass immer wieder Frieden in unserem Herzen einkehrt. Und es ist wichtig, dass wir sind. Jemand hat es mal so ausgedrückt: Wenn du nicht anwesend bist auf deinem persönlichen Segensgebiet, dann verpasst du das Wachstum, das dir zugedacht ist. Wenn du nicht anwesend bist auf deinem persönlichen Segensgebiet, dann verpasst du das Wachstum, das dir zugedacht ist. Bleibt der Blick jetzt zum Beispiel auf Empörung hängen, dass Gott da was falsch gemacht hat, verstärkt sich diese destruktive Haltung und das Gottesbild. Und es entsteht auch Raum für den Bösen. Das kann man in Johannes 14 nachlesen. Finde ich immer mehr dahin, ihm alles auf dem Altar zu geben, freiwillig, mit allem, was ich hab und bin und mit allem, was ich nicht hab und nicht bin, wie es in einem Lied heißt. Umso mehr werde ich Frieden schmecken. Zum Schluss gute Gewohnheiten kultivieren. Diese Liedzeile, die ich gerade zitiert habe, finde ich, bringt's auf den Punkt. Hier auf dem Altar gebe ich alles hin, was du mir gabst. Das ist eine Entscheidung, die je nach Situation, boah, krass ist. Mir fehlt, hat auch gestern das Wort dafür gefehlt. Aber das ist die Entscheidung, die einen Boden schafft, dass Frieden entstehen kann und dass ein Stück Freiheit entsteht in unserem Herzen. Und ich glaube, es ist der Unterbau für dieses getragene Dranbleiben und auch für Stärke im Schwachsein. Aushalten im Sinne von erstarren und funktionieren müssen, schaffen müssen, das hilft beim Überleben. Sich durch die Wut, Angst, Enttäuschung hindurchzukämpfen, zum Altar hin und letztlich vor ihm zu kapitulieren, ebnet den Weg zum inneren Frieden. Macht man aber nicht einfach mit einem Schnipp. Gott hat kein Problem damit, wenn wir laut werden oder schreien. Er sieht die Not dahinter und was uns dazu treibt. Gott will nicht, dass wir perfekt sind, sondern ehrlich und echt. Und er möchte als Vater erlebbar sein. Er möchte Trost und Halt sein und neue Zuversicht ins Herz säen. Und meistens ist es doch so, dass wir manche Sachen ganz gut machen in unserem Leben mit Gott und manches ist nicht so gut. Und da dürfen wir mit allem, was wir haben und was wir sind, mit allem, was wir nett haben und nett sind, zu ihm kommen, ihn anschauen, ihn anbeten. Und in dieses unverkrampfte, echte Sein, das wünsche ich euch, dass wir da immer mehr hineinfinden, mit allem, was wir sind und nicht sind. Wohl dem, der in Friedenszeiten gute Gewohnheiten kultiviert. Für die, das war eigentlich schon die Predigt, für die, die jetzt noch ein bisschen was zum Nachkauen haben möchten, und dafür ist der Gedanke wichtig, dass wirklich der Vater als Vater für uns erlebbar sein möchte, dass das sein Motiv ist. Die Frage für euch, den der Markt, gibt es etwas, das du gerade nicht bereit bist, auf den Altar zu legen? Eine Empörung, eine Enttäuschung, eine Stellung, eine Aufgabe, eine Struktur, eine was auch immer, was ihr nicht auf den Altar gerade legen möchtet, aus irgendeinem Grunde, dann möchte ich euch ermutigen, mit der Zerrissenheit darüber, dass es nicht geht, zum Altar zu gehen und mit der Zerrissenheit anfangen, die ihm hinzubringen. Mit allem, was du hast und bist und mit allem, was du nicht hast und nicht bist. Wohl dem, der in Friedenszeiten gute Gewohnheiten kultiviert und aktiviert. Ich hätte gerne jetzt noch einen kleinen Moment Stille, dass ihr euch sammeln könnt und wenn euch da was kommt, einfach für euch notiert, das ist jetzt nichts für hier im Gottesdienst. Und dann würde ich noch einen Moment beten. Vater, ich danke dir, dass du weißt, was in unseren Gedanken, unserem Herz jetzt unterwegs ist. Und wenn irgendjemand was hat, was ihm Mühe macht, auf dein Altar zu bringen, dann bitte ich da um Mut, mit dem zu kommen, was jetzt gerade geht. Ich bitte dich für den Mut, so zu kommen, wie wir sind, in der Freiheit, die du uns geschenkt hast als deine Kinder. Und ich bitte dich um die Erfahrung, dir dort zur Begegnung und deiner Freundlichkeit. Ja, und ich glaube auch dem Stolz, wenn wir dir was geben, was uns Mühe macht. Ich glaube, dass du stolz bist auf uns für jedes, was wir dir geben können. Danke für dein Herz, für deine offenen Arme. Amen.